Ja, guten Morgen alle zusammen. Ihr wurdet ja auch schon alle mit der Einladung eingeladen, echte Frömmigkeit, die echte Frömmigkeit. Und Daniel hat sehr passende Worte aus 1. Petrus heute schon gelesen. 2. Petrus, dankeschön. Genau, 2. Petrus war das. Wieso das auch wichtig ist, worauf wir warten und wieso wir fromm sein wollen oder auch sein sollten. Ich lese einmal den Text dazu aus Jakobus 1. Jakobus 1, Vers 26 und 27. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. So, die echte Frömmigkeit. Wenn wir überlegen, was ist Frömmigkeit, was ist es, fromm zu sein? Da hat jeder so seine Vorstellung. Ich meine, wenn wir so ein paar Leute angucken, da sieht man sofort, ne? Die einen, die kleiden sich so ganz fromm, da sieht man sofort, die haben so einen bestimmten Kragen oder haben eine schicke Kreuzkette um den Hals, sitzen auf goldenen Stühlen, weiß nicht, Leute, die beten, das sind nur alles fromme Leute, ne? Also wir stellen uns da einfach, oder was wir unter fromm verstehen, sind halt religiöse Leute, die an einen Gott glauben und die sich auch diesem Gott widmen. Mit unseren Kindern beten wir abends vorm Schlafengehen, vielleicht kennen das manche immer, lieber Jesus, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Vielleicht habt ihr ja selber schon mal gebetet. Aber wieso ist dieses Frommsein so wichtig oder was ist dieses Frommsein ganz konkret? Und jetzt sagt Jakobus ja auch noch, dass es gutes und schlechtes Frommsein gibt. Und die meisten wissen vielleicht schon so, ah ja, schlechtes Fromm, ne? Scheinheilige Leute. Und jeder hat jetzt schon jemanden im Kopf, ja, der ist immer, der sagt immer so viel, tut's aber gar nicht. Aber wenn wir uns das einmal angucken, eine kurze Übersicht über diese zwei Verse ist, dass er uns einmal sagt, diese wertlose Frömmigkeit, das ist erstmal, wenn wir von uns selber was meinen, also dass wir auf uns gucken, dass wir erstmal nicht gucken, ah, wer ist hier alles scheinheilig oder so, sondern es geht um uns, dass wir uns auf uns konzentrieren. Und zwei Beispiele nennt er uns da, die Zunge im Zaum halten und sein Herz betrügen. Und danach, also er fängt sofort mit dem harten Schlechten an, aber dann ist es sehr viel leichter zu verstehen, was ist denn die eigentlich echte Frömmigkeit, die Gott erwartet. Und dann gibt er uns auch Beispiele, einmal Waise und Witwen zu besuchen und von der Welt unbefleckt zu bewahren. Die mit der Elberfelder Übersetzung haben es vielleicht ein bisschen leichter heute mit dem Text, aber fromm zu sein, da gibt es was heißt fromm? In der Bibel wird es ganz oft benutzt für viele verschiedene Begriffe. Und das sind ein paar Beispiele, was mit fromm sein übersetzt wird. Gutes zu tun, gerecht zu sein, rechtschaffen, untadelig, aufrichtig, treu, heilig und auch Liebe wird mit fromm übersetzt. Und bei den Elberfelder Leuten, da steht halt, wer meint, fromm zu sein, wer meint, Gott zu dienen. Und echte Frömmigkeit ist der echte Gottesdienst. Also Gottesdienst und Gott dienen ist auch mit dieser Frömmigkeit gemeint. Der Text heute, das ist der Abschluss von Jakobus 1. Das heißt, wir hatten jetzt, wie viel? 7 Predigten, ne? Also fast 2 Monate hatten wir den Jakobus 1 hier bearbeitet und viel daraus gelernt. Und es ging los, dass man bewährt seinem Glauben sein soll und dass es auch hart sein kann, dass es anstrengend sein kann und dass wir standhaft bleiben sollen, durchhalten. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, können wir Gott immer fragen und er gibt uns gerne Weisheit, er hilft uns, er lässt uns da nicht irgendwie alleine. Und dass wir mit unseren Versuchungen ja auch bewusst werden sollen und wir selber entscheiden, gebe ich der Versuchung nach, tue ich jetzt was Gutes oder tue ich was Böses. Und danach ging es halt darum, dass wir Täter, also letzten Sonntag, dass wir Täter des Wortes sein sollen. Und dieser Text ist jetzt wie ein Teil 2 dazu, wie ein paar Beispiele zu diesem Täter des Wortes sein, wie das, nachdem wir alles so im Christsein gemacht haben, jetzt, wie machen wir das Ganze? Also so ein Abschluss, meinen wir es eigentlich ernst oder nicht? Ist Jakobus hier wichtig, uns einmal deutlich zu machen. So, aber wenn wir jetzt zum Beispiel, wir schon mit der Übersetzung Schwierigkeiten haben, die Leute damals, die Juden, an die Jakobus geschrieben hat, die kannten das Alte Testament sogar viel besser als wir, die hatten keine Übersetzungsprobleme. Was wollte Jakobus denen damit nochmal sagen? Also der Text klingt ja erstmal ganz einfach, tut gute Dinge, das gefällt Gott und meint's ernst dabei, ist ja eigentlich recht einfach, aber wieso erwähnt Jakobus das nochmal so deutlich? Was sollen wir daraus lernen? Gehen wir die beiden Sachen einmal durch. Die wertlose Frömmigkeit. Also Jakobus fängt mit dem Negativbeispiel an und wie gesagt, danach wird es ganz einfach zu verstehen, was denn das Gute eigentlich ist. Aber das Problem fängt halt da schon an, wenn jemand von sich selber meint, ich bin fromm, ja, ich bin ganz toll, ich bete jeden Tag, ich lese immer ein Kapitel in der Bibel jeden Tag, ich bete mit meinen Kindern, lieber Jesus, mach mich fromm, ich sitze hier sonntags immer im Gottesdienst, ich bin so ein guter Mensch, Gott muss mich einfach mögen, ne? Ich bin so toll und die Gemeinde ohne mich könnte die gar nichts machen, weil ich so viel tue und ach, ich bin einfach toll. Und das ist, was ich von mir halte, wie fromm ich eigentlich bin. Das ist dieses Erste. Und ein paar Beispiele aus der Bibel. Es ist immer ganz gut, dass die Bibel so authentisch ist und selber erklärt, wie die Leute damals waren und auch nichts verheimlicht, wenn die auch was falsch gemacht haben. Paulus ist ein gutes Beispiel dafür, wie er gelebt hat. Und er stand mal, als er verhaftet wurde später und er war viel im Gefängnis als Christ. Und einmal stand er dann vor dem König Agrippa später und musste sich verteidigen, wieso er überhaupt jetzt verhaftet wurde. Und er könnte freikommen, wenn er jetzt sagt, oh, habe ich alles nicht so gemeint. Und seine Verteidigung sagt er dann in Apostelgeschichte 26, Vers 4. Also ich hoffe, ihr könnt lesen, ansonsten schlage ich auch immer auf, da habt ihr auch Zeit, selber Bibel aufzuschlagen. Apostelgeschichte 26, Vers 4. Mein Lebenswandel von Jugend auf, den ich von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem führte, ist allen Juden bekannt, da sie mich von früher her kennen, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, als ein Pharisäer. Paulus, der hat sehr streng gelebt. Er hatte so viele Regeln. Er hat das, alles eingehalten und so viel gemacht. Und dieses alte Leben, bevor er Christ wurde, hat er wie bezeichnet? Als Schaden und als Dreck, sagt er später. Das war alles nichts wert. Eine wertlose Frömmigkeit. Sagt er von sich selber, nachdem er Christ wurde und sein altes Leben so beurteilt hat. Was er nach seiner Bekehrung erst verstanden hat, wieso das alles wertlos war, wieso war das denn so? Er hat als Pharisäer musste er immer viel spenden, er hat immer seinen Zehnten gegeben, er hat viel gefastet und, so viel geleistet. Aber Jesus selber hat es schon sehr oft erklärt, wieso das mit den Pharisäern so ein Problem war. Und in Matthäus 23, das ist ein sehr strenges Kapitel von Jesus. Da erklärt er so ein paar Sachen, was das Problem mit diesen Pharisäern war, wieso das denn nicht so eine gute Frömmigkeit war. Wir lesen mit Matthäus 23 von Vers 1 bis Vers 8. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach: Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Wir erkennen schon sehr gut an dem Text, was Jesus alles kritisiert. Ich meine, die Jünger damals, die haben manchmal gesagt, wo Jesus gesagt hat, dass nicht mal oder dass reiche Leute sogar schwärmen, in den Himmel zu kommen. Und Pharisäer, ihr sollt auch vor denen euch hüten. Da dachten die schon, wenn die nicht mal in den Himmel kommen, wie sollen wir das denn schaffen? Pharisäer, das sind doch die super frommen, die machen es doch alles richtig. Aber Jesus sagt genau, das ist es nicht, sondern die tun nur so. Die ziehen sich mal gut an, immer so ganz fromm mit Hemd und Hose und alles, ne? Und die wissen, wie man redet und dann diese Säume an den Gewändern und alles. Also die Kleidung ist immer sehr, sehr ordentlich und sehr schön, dass man sofort sieht, ah, das sind aber gute, wohlhabende Leute. Die sitzen immer als erstes am Buffet, wenn wir hier Buffet haben. Die gehen immer als erstes durch. Die müssen das Beste bekommen. Die Leute gönnen es denen auch. Das sind ja die guten Leute. Und später sagt Jesus noch viel mehr, dass die zum Schein immer lange beten und immer ganz öffentlich. Ne? Die stellen sich da mal vorne hin und, ah, Herr, danke für alles und so weiter. Auf jeden Fall, Jesus gibt uns später noch ein ganz einfaches Beispiel von einem Pharisäer und einem Zöllner, die zusammen beten gehen. Und der Zöllner, der traut sich nicht mal zu beten. Und er sagt, der geht gerechtfertigt hin. Aber was macht der Pharisäer? Der betet ja, ah, danke Gott, dass du mich so toll gemacht hast, dass ich nicht so schlecht bin wie der, ich sündige nicht, ich mache das nicht, das nicht, das nicht, ich spende immer, ich faste immer und so weiter. Und die halten das einfach von sich selber, dass die das ganz gut machen. Und die meinen das wirklich ernst, dass die gut sind. Und die machen das ja nicht irgendwie oder für irgendwas, sondern die sind ja überzeugt davon, dass das auch gut ist, was sie tun. Aber sie lieben halt einfach diese Aufmerksamkeit und betrügen damit ihr eigenes Herz. Manchmal, oder zu dem Text gerade noch, Jesus sagte ja, so, ach ja, bla bla bla, ne, also die reden einfach ganz viel. die Pharisäer, die reden halt einfach ganz viel. Jesus sagt ja auch, was die sagen, ist erstmal gut, ne, haltet euch dran, aber die selber, die halten sich überhaupt nicht da dran und macht ihnen bloß nichts nach. Das sind einfach nur Plappermäuler, was die tun. Klingt vielleicht schön, sieht man jetzt nicht. Das sieht gut aus bei denen, aber da ist nichts dahinter. Und manchmal, wir bleiben dabei, wenn wir von uns selber meinen, wir sollen auf uns ein bisschen gucken. Ein bisschen. Also es geht darum, was halte ich von mir? Und manchmal rede ich auch viel mehr, als ich vielleicht tue. Und es geht darum, das erste Beispiel, unsere Zunge im Zaum zu halten, dass wir überlegen, was wir reden und dass wir nicht umsonst reden. Manchmal reden wir vielleicht zu viel und sagen, ja, ich komme und dann komme ich doch nicht. Oder ja, ich komme, ich werde dir helfen und ich helfe gar nicht oder sag kurz vorher noch ab. Aber als ich zugesagt habe, die Leute drumherum, die haben es gehört, denken, oh, der hilft immer. Aber dann rufe ich vorher ganz kurz an und sage, nee, ich schaff's doch nicht. Oder ganz Frau Mama, ich bete für dich. Und zu Hause bete ich überhaupt nicht. Oder ich lese mir das zu Hause nochmal in Ruhe durch, dieses Kapitel, und ich lese gar nicht Bibel zu Hause. Oder beim Fasten, da bin ich dabei. Aber sieht ja keiner zu Hause und ich fasse da nur so halbherzig, weil es ist ja auch anstrengend. Und nebenbei rede ich sogar noch schlecht über meine Brüder und Schwestern, über meine Geschwister. Ist schon mal mit dem Auto gefahren? Boah, der fährt aber ganz schlecht. Aber da hast du gesehen, wie es bei denen zu Hause aussieht. Katastrophe. Ich meine es ja mal ganz gut mit dem Singen, ne? Aber hörst du auch mal diese schiefen Töne raus? Ja. Und was auch immer alles kommt, ne? Und boah, Kinder erziehen können die sowieso nicht. Ach, wir haben ja viele junge Eltern hier, ne? Haben die vielleicht alle schon mal gehört. Aber das sind so Dinge, die rutschen uns vielleicht nur so raus. Wir sagen einfach irgendwas, ohne drüber nachzudenken. Und es fühlt sich oft gut an, schlecht über andere zu reden, weil man andere kritisiert und dabei sieht man selber besser aus, weil man kann ja andere kritisieren. Das sieht ja so aus, als wenn man es selber besser macht. Ne? Und das ist auch dieses Frommsein und dann halt besonders mit so christlichen Werten dann, dass man selber irgendwie besser aussehen will. Und ich selber bin jetzt 15 Jahre lang ungefähr Christ schon und ich weiß ganz genau, wie man sich kleidet, wie man die Leute begrüßt, wie man auch laut betet. Ich weiß, wie man gut als Christ auszusehen hat, dass die Leute sofort sehen, oh, das ist ein guter Christ. Das kommt auch irgendwann ganz automatisch, weil man es gelernt hat. Aber wenn man das einfach nur so daher sagt, ohne es auch so zu meinen, dann ist das eben eine wertlose Frömmigkeit. Dann bringt das einfach nichts. Vielleicht so dazu ganz kurz dem Wertlosen. Heißt das jetzt aber, wir müssen uns was verdienen? Ich meine, bei Jakobus wird es im nächsten Kapitel viel darum gehen, Jakobus 2, dass diese Werke da sind. Und dann denken wir mal, ach, jetzt muss ich aber so viel leisten und ich muss das alles ernst meinen und ich muss tun, um in den Himmel zu kommen. Lieber Jesus, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Aber darum geht es ihm nicht. Wir gehen auf den zweiten Teil ein. Wieso das denn wichtig ist. Jakobus 1, Vers 27. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott dem Vater ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Also, ne, wertlose Frömmigkeit, wenn wir zu viel erzählen, bla bla bla, und wir tun es eigentlich gar nicht, wir betrügen uns selbst damit. Dazu sage ich gleich vielleicht noch was. Aber richtig ist es, rein und makellos, so sollten auch mal die Opfertiere für Gott sein und so, das ist immer das Beste für Gott dann, dass etwas überhaupt keine Fehler haben kann, makellos, da kann man nichts dran aus, da gibt's nichts dran auszusetzen, dass irgendwas schlecht sein könnte. Und dann gibt er uns zwei Beispiele dazu, wie sieht das denn aus? Ich meine, was schlechte Frömmigkeit ist, haben wir verstanden, man erzählt nur scheinheilig. Aber wieso jetzt diese richtige Frömmigkeit? Es geht ihm um die mitfühlende Nächstenliebe. Das ist das, was Gott gefällt, indem wir echte Nächstenliebe haben. Das ist das höchste Gebot, nicht wahr? Schon im Alten Testament wurden die Witwen und Waisen besonders betrachtet und gesagt, die sind besonders schützenswert und oder die dürfen auf keinen Fall benachteiligt werden oder so. Da muss man aufpassen, das sind besonders wichtige Personen. Und als Jesus gelebt hat, er ist unser großes Vorbild auch, wir sollen so leben, wie er es getan hat. Und er selber hat zum Beispiel Witwen immer als Vorbild genannt, wie sie leben. Und er hat sich selber für sie eingesetzt und sie verteidigt vor den Pharisäern und vor anderen. Er hat es für sie eingestanden. Es geht nicht darum, dass irgendwie in ihrer Bedrängnis, dass sie irgendwie keiner mag und die besonders verfolgt werden oder so. Aber es geht einfach um es geht um Leute, die halt vielleicht es schwerer haben im Leben. die es nicht so leicht haben wie wir. Ich, ein Beispiel. Ich will auch nicht zu viel Blabla machen. Aber ich habe diese Woche noch von der Bibelmission so einen schönen Brief bekommen. Die haben viele Programme, die tun sehr viel, in Osteuropa vor allem. Und die haben so ein extra Programm, wo die Witwen helfen. Die gerade im Winter, die es nicht mal schaffen, genug Holz zu sammeln, um überhaupt zu heizen. Die haben es nicht so gemütlich wie wir, dass sie eine warme Wohnung haben, sondern die haben es oft sehr schwer und ihnen fehlen die wichtigsten Dinge im Leben, um überhaupt gut leben zu können. Und gerade ein Zeugnis, was ich diese Woche da bekommen habe von einer Witwe da, ohne Gott wirst du nicht glücklich. Gerade sie in ihrer Not sagt auch noch, du brauchst Gott, um glücklich zu sein. Und sie selbst ist so ein großes Vorbild noch. Und die Bibelmission, die ist halt sehr viel unterwegs und unterstützt viele Menschen, wo sie Not haben. Ich meine, wir sammeln ja auch zu Weihnachten immer diese Weihnachtspäckchen und das wird an viele Kinder verteilt, die vielleicht auch keine Eltern haben, die oder halt auf jeden Fall nicht mehr zu Hause sein können. Und das ist eine sehr große Tat für sie. Die Leute, die da mitfahren, die sagen auch immer, es bewegt die so sehr, das zu sehen. Und diese Nächstenliebe ist das, was besonders ist. Wenn ich jetzt einfach hier die Leute in den ersten Reihen einlade, dann weiß ich auch, die werden bestimmt mich auch zurück einladen und ist alles ganz toll. Ist auch eine gute Sache, natürlich. Aber das ist nichts Besonderes, wie ich sagte. Zöllner, die haben sie auch gegenseitig eingeladen, ne? So unter Gleichgesinnten. Das ist nicht das Besondere. Aber besonders ist, wenn man sich um die kümmert, die vielleicht sich nicht so leicht revanchieren können oder wo man einfach nichts erwartet. Das ist diese echte Frömmigkeit, die Gott gefällt, dass wir nicht mit irgendeinem Hintergedanken was tun, sondern einfach selbstlos handeln, dort, wo wir eigentlich nichts zu erwarten haben. Dieses Besuchen ist auch eine andere wichtige Sache. Es ist nicht einfach nur dieses Hallo, Tschüss oder auf dem Gang immer dieses, wie geht's dir? Gut, ja, schön. Oder nee, mir geht's heute nicht so gut. Ah, Entschuldigung, ja, dann ich wünsche dir alles Gute und weg. Sondern, dass man sich wirklich darum bemüht und dieses sich darum kümmert um die Leute. Dass man sich Zeit nimmt für die Leute. Ich selber sage auch oft, ja, ich komme vorbei und dann komme ich doch nicht vorbei. Ja, wie gesagt, am Anfang, wir sollen auf uns selber gucken. Jakobus spricht hier zu den ganzen Juden. Guckt euch, prüft euch erstmal, ne? Den anderen könnt ihr viel vormachen, aber ihr selber prüft euch, wie ihr eigentlich seid. Sondern es ist wirklich dieses um andere kümmern. Und in Matthäus 25, da spricht Jesus am Ende über dieses große Weltgericht, wieso er denn sagen wird. Er wird nicht einfach sagen, oh, ihr seid gerettet, ihr seid nicht gerettet, habt ihr Pech gehabt, sondern er wird ja erklären, ihr habt das und das gemacht, ihr habt das und das nicht gemacht und er wird gerecht handeln. Er wird nicht einfach irgendwen in die Hölle werfen und irgendwen einfach so in den Himmel oder sowas, sondern ganz gerecht. Und dieses Besuchen ist da ein sehr wichtiger Punkt, dass da Leute sagen werden, oh, wo haben wir dich denn besucht? Und er sagt, allen, denen ihr was Gutes getan habt, die ihr mal besucht habt im Gefängnis oder so, das ist so eine wertvolle Sache, wo man nichts erwartet. Und allen, die niemanden besucht haben, zum Beispiel, da sagt er, ihr habt auch mich nicht besucht. Ne? Wenn ihr meinen Leuten nichts tut, denen, die arm und schwach sind, wenn ihr ihnen nicht helft, dann tut ihr mir auch nichts. Also dieses Besuchen ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und das ist oft eine einfache Sache, zu jemandem hinzufahren, mal ein bisschen zu reden, einmal zusammen zu beten. Das ist ein sehr wichtiges, praktisches Beispiel, was Jakobus uns hier gibt. Wie soll man denn fromm sein? Was ist diese reine und makellose Frömmigkeit? Jakobus war der Bruder von Jesus und der kannte auch sehr viel. Und Jesus selber hat in der Bergpredigt, in Matthäus 5, 6, 7, hat er da sehr viel gepredigt und einige konkrete Beispiele gegeben. Wenn ihr betet, dann betet für euch im stillen Kämmerlein. Nicht da, wo die Leute sehen, Hände hoch und alle sehen, wie toll ihr, was für tolle Worte ihr formulieren könnt. Natürlich beten wir hier zusammen, aber nicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern wenn ihr ernst betet, betet für euch. Wenn ihr spendet, dann spendet so, dass nicht die Leute sehen, nicht so das Portemonnaie rausholen und ganz groß den 100-Euro-Schein reinlegen. Gott ist auch nicht wichtig, wie viel ihr reinlegt, sondern dass ihr es von Herzen reinlegt und nicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn ihr fastet, dann sollt ihr fröhlich aussehen, dass die Leute gar nicht erst drauf kommen, dass ihr am Fasten seid. Dass ihr mit einer finsteren Miene und noch Asche im Gesicht und so kommt und ihr, boah, fastest du? Ja, das ist so anstrengend. Das ist Gott nichts wert. Und die Bibel gibt uns viele Beispiele von frommen Leuten. Ein paar, wo ganz konkret steht. Ich meine, Frömmigkeit haben wir schon gesehen, es wird viel mit guten Taten beschrieben. Gottesfürchtige Leute sind eigentlich alle fromm, aber ganz konkret werden uns welche auch gesagt. Das war ein frommer Mann oder eine fromme Frau. Die Lydia zum Beispiel, diese Purpurhändlerin in der Apostelgeschichte, das war eine, die Gott angebetet hat. Das war eine fromme Frau. Oder der Cornelius, der auch in der Apostelgeschichte genannt wird, so ein Hauptmann, ein Soldat, der war ein Frommer. Wieso? Weil er sich um die schwachen Leute gekümmert hat. Er hat viel Almosen gegeben, er hat viel gebetet, viel gefastet. Und das waren Dinge, die so fromme Leute in der Bibel getan haben. Im Alten Testament werden zwei Könige ganz konkret als fromm bezeichnet, die Frömmigkeit hatten, Hiskia und Josia. Wieso waren die fromm? Hiskia, der wurde, seine Stadt wurde belagert oder der wurde halt angegriffen und der hat gebetet und er wurde von Gott gerettet. Also einfach in Bedrängnis hat er sich an Gott gewandt. Er hat nicht selber versucht irgendwie zu kämpfen und wie auch immer, sondern er hat sich sofort, bevor er irgendwas gemacht hat, hat er sich sofort zu Gott gewendet. Und ich glaube, der hat dann auch den Propheten Jesaja dabei, der hat ihm auch noch geholfen. Aber das war halt ein frommer König einfach, der immer mit der Hilfe von Gott gehandelt hat. Und später hat er aber trotzdem, also ich meine, da ist die Bibel auch ganz authentisch und die sagt uns, ne, auch die Könige, die wichtigsten Leute, die macht uns da nicht irgendwelche Mythen mit sündlosen Menschen, sondern die sagt dann auch ganz klar, boah, der Hiskia, der wurde dann aber überheblich und der hat ganz groß gesündigt. Und was macht ihn fromm? Indem er danach erkannt hat, dass er gesündigt hat und gebetet hat und Buße getan hat. Und er hat für seine Sünde um Vergebung gebeten. Das war ein frommer Mann. Und der Josia war fromm. Wieso? Weil zu seiner Zeit wurde die Tora wieder gefunden, die Schriftrollen vom Alten Testament, also von den Gesetzen. Und er war so entsetzt, dass die Leute sich nicht mehr dran gehalten haben. Die wussten es gar nicht. Da trifft ihn doch erstmal keine Schuld. Aber es war ihm so wichtig, dass die das so schnell wie möglich nachholen, dass das überall vorgelesen wird und dass sich alle Leute daran halten. Und er hat das ganze Volk zu Gott wieder hinbewegt. Und er hat den ganzen Götzendienst, der sich mit der Zeit aufgebaut hat, bekämpft und alles beseitigt, damit man sich voll auf Gott konzentriert. Also ums ganze Land hat er sich gekümmert, dass alle fromm werden können. So wichtig war ihm das. Und wenn wir halt über gottesfürchtige Leute da noch weitersprechen, gibt's da sehr viele Beispiele. Wir hatten ja letztes Jahr oder so, hatten wir ja noch die Predigt auch aus Hebräer 11, meine ich, diese ganzen Glaubenshelden, das waren alles fromme Leute, wo immer steht, wieso sie Gott vertraut haben. Und das war ihre Frömmigkeit oder ihr Gottesdienst, wie sie Gott gedient haben. Das zweite Beispiel ist, was er uns sagt, von der Welt unbefleckt bewahren. Wieso von der Welt unbefleckt bewahren? Was ist diese Welt? Ist doch wunderschön, wir leben hier, wir gucken raus, jetzt kommt der Frühling, bald der Sommer und wundervoll. Was soll da dran schlecht sein? Ich meine, zu allen Punkten, die wir hier hatten, auch mit der Zunge und mit dem Herz und mit der Welt, der erste Jakobus Kapitel 1 ist wie so eine Zusammenfassung und danach in den nächsten Kapiteln kommt zu jedem Teil nochmal sehr ausführlich, was er dazu meint. Auch mit der Zunge spricht er nochmal ganz konkret drüber, was man als Christ überhaupt sagen soll, was nicht und so weiter. Aber hier geht's halt darum, dass wir einfach nur zu viel erzählen manchmal. Und diese Welt auch, sagt er später, wer als Wer ein Freund der Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes. Was heißt das jetzt? Wenn wir ein Freund dieser Welt sind, sind wir ein Feind Gottes. Wir können nicht beides haben. Das klingt so dramatisch und ich glaube, jeder hat da so seine Vorstellung auch von, nicht mit der Welt befreundet zu sein. Aber was heißt das jetzt? Dürfen wir keine ungläubigen Freunde mehr haben oder so? Wir dürfen, tut mir leid, ich habe mich jetzt bekehrt, ich darf mich nicht mehr mit dir treffen, ne, weil du bist ungläubig. Und dürfen wir überhaupt keine Filme mehr gucken, dürfen wir keine Musik mehr hören, wenn nicht unbedingt von Jesus gesungen wird. Dürfen wir keinen Sport mehr machen, nicht mehr Auto fahren? Ich meine, das ist alles nichts von Gott. Wieso dürfen wir das überhaupt alles nutzen? Und ne, ich werde da ein bisschen albern, aber darum geht es natürlich nicht, sondern wir lesen einen Abschnitt, den Gott über die Welt sagt, in Johannes 3, Vers 14 bis 21. Johannes 3, Vers 14 bis 21. Was ist die Welt oder was hat Gott mit der Welt zu schaffen? Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Auch zu der echten Frömmigkeit. Wer wirklich fromm ist, der hat kein Problem damit, dass man ihn überprüft, dass man guckt, was tust du, das, dass das wirklich gut ist, dass man da auch nichts dran zu meckern hat. Ne? Das ist ganz ordentlich, wie du lebst. Und wenn man da doch was findet, okay, dann muss ich da vielleicht Buße tun, da muss ich was verändern. Aber wenn ich nicht will, dass jemand was sieht, dann ist da vielleicht von vornherein schon was nicht in Ordnung. Aber diese Welt, von der Jesus hier spricht, das ist erstmal, im Alten Testament wird sehr viel von der Welt auch gesprochen, aber die Erde an sich, wie sie geschaffen wurde und wie sie von Gott, wie sie Gottes Schöpfung ist und wie wir darin sogar Gottes Herrlichkeit sehen. Also es ist etwas Wundervolles. Aber im Neuen Testament kommt da eine neue Bedeutung dazu, dass diese Welt eben das ist, wo Adam und Eva gesündigt haben und durch sie die Sünde in die Welt kam und dieses ganze schlechte Böse, was gegen Gott ist, was in der Welt ist. Und ich weiß nicht, wo Paulus das sagt, aber dass der Teufel zum Beispiel auch der Herrscher in dieser Weltzeit ist. Also alles, was gegen Gott ist, das bezeichnet das Neue Testament als die Welt. Und dass wir uns davon halt unbefleckt bewahren sollen. Diese Welt ist erstmal, Gott hat diese Welt geliebt und er seinen Sohn in diese Welt gesandt, die ihn dann auch getötet hat. Und er wusste, dass es passiert, aber er ist gekommen, um die Sünden dieser Welt zu bezahlen. Und zu den Beispielen gerade, dass wir irgendwie nichts mehr dürfen und so, darum geht es nicht, dass wir wie in irgendeiner Sekte nur noch für uns sind und jeder lebt seinen eigenen kleinen frommen Glauben, sondern natürlich, wie Jesus zu den Leuten gegangen ist, sollen wir auch mit den Menschen Kontakt haben. Wir sollen uns nicht irgendwie verschließen. Wir dürfen alles tun. Paulus sagt mehrmals, alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Und alles in der Welt kann ich zum Guten verwenden. Wir können Auto fahren zum Gottesdienst, wir können woanders hinfahren. Ne? Ich kann im Fernsehen eine tolle Dokumentation gucken, so als Beispiel. Ich kann aber auch mir irgendwelche ziemlich sündhaften Dinge angucken. Am Computer kann ich eine Predigt vorbereiten. Ich kann da recherchieren, ich kann da Bibelverse raussuchen. Ich kann aber auch irgendwelche Seiten gehen, wo die Augen verunreinigt werden. Und das sagt Jesus ja auch, durch die Augen kommt dann das ganze Schlechte ins Herz und dann verändert es uns. Also wir können alles zum Schlechten nutzen, wir können es auch zum Guten nutzen. Wir sollen uns unbefleckt bewahren, indem wir darauf aufpassen, was tun wir, und dass wir nicht in die Sünde zurückfallen. Wie war das letzten Sonntag auch? Erinnert euch daran, wieso ihr überhaupt Christen geworden seid. Wieso glaubt ihr an Jesus? Wieso folgt ihr ihm nach? Was hat Jesus bei euch verändert? Was hat Jesus für euch getan in eurem Leben? Erinnert euch daran, er hat euch aus irgendeinem alten Leben rausgeholt, wie bei Paulus. Er sagte, mein ganzes altes Leben, das war ein Schaden für mich. Aber jetzt mit Jesus, da fängt erst das richtige, gute Leben an. Also wo hat Jesus euch rausgeholt? Und da fallt nicht wieder zurück. Bewahrt euch davor, dass ihr wieder sündigt, sondern werdet fromm, tut das, was Gott gefällt. Achtet darauf, was ihm wichtig ist. Könnt ihr Teenkreise und Jugend fragen. Die haben am Freitag ganz viel christliche Werte ausgearbeitet. Die sind jetzt Profis da drin, was Gott gefällt. Die Bibel spricht viel davon und viele gute Eigenschaften, was Gott alles wichtig ist. Und darauf sollen wir bedacht sein. Schließlich sind wir das Licht der Welt, sagt er. Die Leute sollen daran erkennen, wie wir leuchten. Oh, also wenn wir durch die Straße gehen, dann sollen die Leute sehen, wie wir handeln, wie wir die Leute grüßen, wie wir vielleicht jemandem helfen, ob wir vorbeigehen oder auch einen Finger krumm machen, was die Pharisäer nicht getan haben. Ja, auf jeden Fall. Komme ich zum Schluss. Jakobus ist wichtig, dass Christen echt leben. Er will uns jetzt, auch wenn vieles danach klingt und in seinem Brief kommt sehr viel, ihr müsst und vieles in Befehlsform, aber er will uns keine neuen Regeln geben oder sagen, wir sind jetzt alle irgendwelche Sklaven, die viel tun müssen. Wir sind Sklaven Jesu, aber wir müssen uns nicht den Himmel irgendwie verdienen, sondern das, was wir tun, dass es echt sein soll. Ihm ist wichtig, dass am Ende von diesem Gericht, von dem er auch spricht, dass wir da keine böse Überraschung erleben und denken, oh, ich habe mal vom Fernseher dieses Gebet nachgesprochen, ich bin gerettet, das reicht. Ne? Und ich bin ein guter Mensch und ich mache alles und ich habe ein gutes Gewissen und alles ist in Ordnung. Und dass wir uns damit selber betrügen und irgendwie einreden, es reicht und es ist okay so. Sondern wenn wir ernsthaft gebetet haben, wenn wir Buße getan haben, dass diese echt war. Und dazu wird Herr Kobus halt später noch viel mehr sagen, dass es deutlich oder dass es sichtbar wird, wenn es echt war. Wenn ich sage, ich bin Profifußballer und dann sagt ihr, ja, beweis das mal und ich gehe aufs Feld und dann könnt ihr nur lachen, wie ich schieße, aber dann werdet ihr sofort sehen, das ist ein Lügner. Das ist keine echte Frömmigkeit, was der da tut. Sondern das, was wir sagen, von uns behaupten vielleicht, das wird ganz einfach in unseren Taten, in unserem Alltag, wird das sichtbar und für andere Leute, aber auch für uns selbst. Also der Glaube allein rettet, das ist nicht ein Gegensatz hier zu den anderen Büchern der Bibel, was Jakobus predigt, dass man sich den Himmel verdienen muss. Wir können das gar nicht, aber wir können halt uns selber was vormachen, anderen was vormachen, aber Gott können wir nichts vormachen. Und er wird das am Ende tun. Und vielleicht noch die andere Seite. Einmal, das war so viel Negatives. Ich meine, Jakobus ist ja sehr hart, der nimmt sich kein Blatt vor den Mund. So viel Negatives, ihr müsst und immer ehrlich sein. Aber andererseits auch, gerade diese echte Frömmigkeit, von der wir gesprochen haben, die Leute nicht immer sehen und wo ihr dann irgendwann vielleicht denken, wieso mache ich das überhaupt? Das ist manchmal auch so anstrengend. Will ich mit einem letzten Vers abschließen aus 1. Korinther 4, Vers 5. Dass Gott das eben sieht. Und wie Jesus schon in der Bergpredigt immer sagte, wenn ihr das für euch im stillen Kämmerlein und so weiter, wenn ihr das im Verborgenen tut, dann wird Gott das auch, Gott sieht in das Verborgene. Und 1. Korinther 4, Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Amen.